HR Info Wirtschaft
mit Lars Hofmann. Jahr für Jahr werden mehr Pakete verschickt. Im vergangenen Jahr waren es 3,5 Milliarden. Ein Rekord, der aber schon in diesem Jahr wieder gebrochen wird. Und im nächsten und auch im übernächsten Jahr. Die Branche boomt. Mit Folgen für Arbeitsplätze, für die Arbeitsbedingungen, aber auch für die Umwelt. Es fallen enorme Müllmengen an. Immer mehr große und kleine Lieferwagen fahren kreuz und quer durch die Wohngebiete, belasten das Klima. Welche Möglichkeiten gibt es, das Klima, aber eben auch die Paketboten selbst zu schützen? Postzustellstützpunkt in Bensheim in Südhessen. Pakete fliegen in hohem Bogen in den gelben VW-Bus. Große, kleine. Die schweren Pakete schiebt Thorsten Hoffmann über die Ladefläche. Es sieht chaotisch aus. Ist es aber nicht, sagt er.
Nein, ich tue das schon ein bisschen vorsortieren. Die ersten Sachen, die kommen ganz vorne hin. Was später kommt, kommt ein bisschen weiter hinten. Ich habe das so ein bisschen wohngebietmäßig eingeteilt. Oberdorf, Unterdorf, Mitteldorf, dass ich dann nicht unterwegs im Auto rumrennen muss und noch rumkrabbeln muss und mir die Pakete irgendwo ganz hinten holen muss. Das mache ich alles schon beim Beladen.
Seit 23 Jahren liefert er Pakete aus. In Gronau bei Bensheim an der Bergstraße. Ein kleiner Ort mit knapp 1200 Einwohnern.
Da ich in dem Ort, wo ich zustelle, auch wohne, ist das natürlich für mich auch eine schöne Sache. Weil wenn Sie irgendwelche Probleme haben oder wollen irgendwas wissen und so weiter, ist man schon immer der Ansprechpartner, ist ganz klar. Weil man sich auch kennt untereinander. Das ist wirklich so, dass man dann auch wirklich den Leuten helfen kann.
Dann macht er die Schiebetür von seinem Transporter zu.
Klar ist auch schön, wenn man den Leuten, sage ich mal, ihre Geschenke bringen kann. Aber auch sehr, sehr stressig.
Die Wochen vor Weihnachten sind für alle Paketdienstleister die wichtigsten des Jahres. Die Briefe, die verschickt werden, werden von Jahr zu Jahr weniger, sagt Stefan Hess, Sprecher bei der Post. Die Arbeit für die Zusteller nehme aber trotzdem zu.
Allerdings haben wir durch den Versandhandel per Internet, Onlinehandel gemeinhin genannt, da haben wir natürlich einen Riesentreiber, der die Paketvolumina wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch nach oben treibt. Wir haben Zuwächse von 5-7% an Paketmengen jedes Jahr. Und das sehen wir natürlich besonders deutlich zu Weihnachten. Wir haben, nochmal zum Vergleich, an normalen Werktagen ungefähr 5 Millionen Paket und Päckchen in unseren 36 Paketzentren, die wir bearbeiten. Und jetzt an den Spitzentagen vor Weihnachten werden wir sicherlich die 11 Millionen Marke knacken. Also wir haben mehr als eine Verdoppelung der Sendungsmenge täglich. Wir sehen seit Jahren nur eine Richtung und die geht nach oben. Wir werden auch in diesem Dezember 10% mehr Sendungsmenge an Paket und Päckchen in unseren Netzen haben als im vergleichbaren Zeitraum letztes Jahr.
Wie ist das zu bewältigen? Weil das kann ja eigentlich nicht der Paketbote, der auch im Juli austrägt, alleine dann bewältigen.
Nein, also soll nicht überheblich klingen, aber immerhin, wir sind die Deutsche Post, wir machen das schon ein paar Jahre, sogar Jahrhunderte. Und also wir haben schon ein paar Weihnachten erlebt, wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen sollen. Und wir können mehr Leute einstellen, was wir natürlich auch machen. Wir haben über 10.000 Aushilfen an Bord, die unseren Stammbelegschaften während dieser sehr arbeitsintensiven Zeit eben über die Arbeit weghelfen oder unterstützen. Ne? Wir haben über 12.000 zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz.
Ist insgesamt sozusagen der Bedarf an Arbeitskräften größer geworden?
Der Bedarf ist da, gar keine Frage. Also das ist auch eine Herausforderung bisweilen, auch für uns, obwohl wir wirklich deutlich besser bezahlen als der Wettbewerb und da an der Stelle einen Vorteil haben. Aber in manchen Ballungsgebieten ist es eine Herausforderung, geeignete Mitarbeiter zu kriegen. Das ist so. Gleichwohl ist uns das gelungen. Wir haben in den letzten beiden Jahren rund 10.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Und zwar sozialversicherungspflichtige Jobs, wirklich fair entlohnt, hauptsächlich im Paketbereich.
Den Stress mit den Paketen kennt natürlich auch Stefan Gölzer. Er stellt seit 19 Jahren Briefe und Pakete zu. Bevor es losgeht, sortiert er.
Ja, heute ist heftig, ja.
Vor Weihnachten werden doppelt so viele Pakete verschickt wie sonst.
Wird auch immer mehr. Die Leute bestellen immer mehr.
Stefan Gölzer belädt seinen Elektrotransporter. Kisten mit Briefen und über 60 Pakete.
Nee, was hier ein bisschen drüber steht, geht die Klappe nicht mehr zu.
Stefan Gölzer schiebt und drückt.
So.
Die Zahl der Pakete nimmt natürlich nicht nur bei der Post zu. Die Post mit der Tochter DHL ist zwar der größte Paketlieferant in Deutschland, allerdings liefert sie nicht einmal die Hälfte aller verschickten Päckchen und Pakete aus. Roman Warschauer über die schiere Paketmasse.
Insgesamt lieferte DHL im vergangenen Jahr rund 1,5 Milliarden Pakete aus. Zusammen mit den anderen Paketdiensten wie UPS, DPD oder Hermes kommen dabei unglaubliche Sendungsmengen zusammen, wie Martin Bosselmann, Vorsitzender des Bundesverbands der Paket- und Expresslogistik, erklärt.
2018, da waren wir bei 3,5 Milliarden Sendungen und wir erwarten für 2019, das ist allerdings eine Prognose, im Minimum 3,6 Milliarden Sendungen.
Neben den absoluten Zahlen ist aber vor allem die Entwicklung bemerkenswert. Denn gerade der zunehmende Internethandel hat die Zahl der Pakete stark steigen lassen. Martin Bosselmann blickt dafür fast 20 Jahre zurück.
Also wir haben eine mehr als Verdopplung der Sendungen seit 2000. Ein Wachstum von 108%.
Und der Zuwachs soll noch rasanter weitergehen. Der Verband rechnet mit einer Verdoppelung in den kommenden 10 Jahren. Doch das starke Wachstum sorgt auch für Schwierigkeiten. Die Suche nach neuen Mitarbeitern sei eine der größten Herausforderungen der Branche, sagt Bosselmann. Aber auch die zunehmenden Platzprobleme in den Innenstädten beschäftigen die Paketdienste. Neue Lösungen sind deswegen gefragt. Eine stärkere Digitalisierung, Lastenräder für die Innenstadt oder Paketboxen für größere Mehrfamilienhäuser.
Roman Warschauer über die schiere Paketmasse in Deutschland. Mehr als 3,5 Milliarden Pakete pro Jahr. Tendenz steigend. Das heißt auch, es entsteht seit Jahren mehr und mehr Verpackungsmüll. Nach den aktuellsten Zahlen des Umweltbundesamtes entstehen in Deutschland pro Kopf im Jahr 226,5 Kilo Verpackungsmüll, insgesamt fast 19 Millionen Tonnen. Dass das seit Jahren immer mehr wird, liegt eben auch an den zunehmenden Online-Bestellungen. Pappe, Papier, Plastik. Und das belastet auch die Umwelt. Dirk Kunze über die Probleme mit dem Verpackungsmüll bei Paketen.
Ein Feenstab für die Tochter und ein Fotoreflektor für ihren Mann. Beide Artikel hat Hina Sava Anwar online bestellt. Wenn nur das nicht wäre. Große Pakete für die Mutter aus Bad Vilbel mit kaum was drin. Aber dafür Berge von Verpackungsmüll.
Ich muss sagen, wenn ich vor solchen großen Paketen stehe, habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Das meldet sich definitiv. Denn beim Auspacken spätestens merkt man ja, dass man ein Teil dieser Maschinerie ist, dass so viel Verpackungsmüll produziert.
Das Problem, von den Online-Händlern werden häufig riesige Pakete ausgeliefert. Doch im Schnitt sind sie gerade mal zur Hälfte mit Ware gepackt. Der Rest viel Plastik, viel Pappe, viel Luft. Die Kehrseite des neuen Online-Versandbooms. Nicht gerade umweltfreundlich, kritisiert Michael Rothkegel vom BUND Hessen.
Wenn ich viel Luft durch die Gegend fahre, weil die Pakete zu groß sind, dann entsteht mehr Lieferverkehr mit den problematischen Folgen für die Luftreinhaltung, das heißt, ich habe mehr Stickoxide in der Luft, ich habe mehr Feinstaub in der Luft, ich habe größere Lärmbelastung und ich habe natürlich auch einen höheren CO2-Ausstoß.
Weshalb Online-Versandhändler ihre Pakete lieber großzügig statt platzsparend verpacken, dieser Frage geht man auch am Fraunhofer-Institut am Frankfurter Flughafen nach. Der Grund dafür, sagt Luftverkehrslogistiker Harald Zieke, sind die Personalkosten.
Der Kostentreiber ist, dass der Versandmitarbeiter möglichst viel in kurzer Zeit verpacken kann und das ermöglicht man ihm mit einer eingeschränkten Auswahl an Versandkartons und deren Größen. Und damit muss der Mitarbeiter dann möglichst schnell auswählen, welcher passt am ehesten.
Mit eng gepackten Paketen müssten die Lieferdienste Experten zufolge nur mit halb so vielen Lieferwagen durch Hessens Straßen fahren. Schriftlich haken wir nach beim Bundesverband des Onlinehandels. Doch der Sprecher des Verbandes reicht den schwarzen Peter weiter an die Paketdienste. Zitat:
Als erstes würde ich vorschlagen, dass die Versanddienstleister finanzielle Anreize schaffen für kleinere Pakete. Aktuell sieht es so aus, dass nahezu alle Paketgrößen dieselben Versandkosten verursachen.
Für Michael Rothkegel vom BUND Hessen ist diese Erklärung nur schwer nachvollziehbar. Aber zu welchen Alternativen rät der Fachmann im Blick auf die Online-Luftverpackungen?
Wenn ich online bestelle, dann sind Sammelbestellungen sinnvoller als Einzelbestellungen. Das spart Lieferverkehre. Aber warum nicht auch mal ins Geschäft zu gehen, so wie wir es früher gemacht haben, und dort auf einen Rutsch alles zu kaufen, was ich zu Weihnachten verschenken möchte?
Ein Beitrag von Dirk Kunze. Jeder kann sich also auch selbst Gedanken darüber machen, wie umweltfreundlich gekauft oder bestellt wird. Angesichts des Booms beim Onlinehandel stellt sich aber auch die Frage, ob Verpackungen nicht einfach mehrfach verwendet werden könnten. Eduard Vintilescu arbeitet bei Versapack in Hahn zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Ein Unternehmen, das seit über 40 Jahren Verpackungen entwickelt. Eduard Vintilescu hält eine lila Schachtel aus Kunststoff in der Hand. Geöffnet und verschlossen wird sie mit einem Reißverschluss.
Ja, das ist eine Multibox, nennen wir die. Das ist eine wiederverwendbare und faltbare Paketbox. Also die kann mehrmals benutzt werden und auch platzsparend gelagert werden, weil sie halt faltbar ist. Man kann im Prinzip damit alles versenden. Durch verschiedene Verstärkungen, die wir verwenden können, können wir gewährleisten, dass auch große Gewichte versendet werden können. Also in dem Sinne keine Grenzen gesetzt. Genau das ist die Besonderheit. Unsere Versandmaterialien kann man mehrmals verwenden, also sind wiederverwendbar. Und das funktioniert sehr gut für den Postversand, beispielsweise zwischen mehreren Filialen oder Niederlassungen eines Unternehmens.
Was ist der Vorteil davon, dass man weniger Verpackungsmüll hat?
Das ist wahrscheinlich der größte Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist der Kostenaspekt. Auf Dauer gesehen sind diese Verpackungen preisgünstiger. Die können über mehrere Jahre verwendet werden. Sie benötigen auch kein weiteres Material, wie beispielsweise Klebeband, Cutter, Lieferscheintaschen oder ähnliche Materialien, die so gesehen auch Einwegprodukte sind. Die Investition in eine wiederverwendbare Verpackung, die wäre nach circa 30 Sendungen amortisiert. Eine wiederverwendbare Tasche würde in etwa so viel kosten wie 30 Einwegverpackungen.
Das heißt, für Privatkunden ist das eher nichts, sondern für Unternehmen, die Dinge hin und her schicken, immer wieder auch verschicken müssen an Läden beispielsweise?
Für Privatkunden noch nicht. Also wir arbeiten da auch an einem Pfandsystem, wo Endkunden, also Endverbraucher, die angenommene Verpackung gegen ein Pfand zurückgeben können.
Es wird ja zunehmend online auch bestellt. Das heißt, die Paketaufkommen in den Innenstädten sind immer größer. Jeden Tag fahren mehr Lieferdienste aus. Dadurch könnte man auch sozusagen dieses private, ständige Bestellen da den Müll reduzieren?
Den Müll definitiv, aber allerdings nicht die Anzahl der Sendungen. Also darauf haben die natürlich diese Verpackung keinen Einfluss, aber auf die Art der Verpackung, damit auch auf den Müll durchaus.
Sagt Eduard Vintilescu von Versapack. Derzeit arbeite man an neuen Konzepten mit Online-Händlern, um eben auch dort den Verpackungsmüll zu reduzieren. Dabei sagen viele Experten, online bestellen ist nicht immer und automatisch umweltschädlicher als der Einkaufsbummel in der Stadt. Denn auch da macht es einen Unterschied, ob man mit dem Auto in die Stadt fährt oder vielleicht mehrere Artikel auf einmal kauft. Und wie werden die Produkte in die Geschäfte geliefert? Werden die Geschäfte überheizt und werden sie beleuchtet? Das Umweltbundesamt versucht derzeit, Umwelt- und Klimawirkungen des Onlinehandels gegenüber dem stationären Handel zu berechnen. Ergebnisse soll es 2020 geben. Derzeit gibt es nur vorläufige Zwischenergebnisse, teilt das Umweltbundesamt schriftlich mit.
Bei der vom Umweltbundesamt beauftragten Untersuchung wird bis hierhin deutlich, dass der Einkauf über den Onlinehandel nicht grundsätzlich mit größeren Umweltbelastungen verbunden ist als der stationäre Handel. Vielmehr hängt die ökologische Bewertung beider Einkaufsarten von zahlreichen Einflussfaktoren ab. So kann der Versandhandel durchaus auch positive Umwelteffekte haben, wenn dadurch zum Beispiel Individualfahrten mit dem Auto vermieden werden. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Rad im stationären Einzelhandel einkauft, kann gegenüber anderen Einkaufsfällen, zum Beispiel Kauf im Onlinehandel oder Online-Einkäufe mit einer hohen Retourenquote, Emissionen einsparen.
Etwas Einfluss hat also jeder beim Einkaufen. Ein Ergebnis der Untersuchung durch das Umweltbundesamt ist, dass gerade jüngere Kunden bereit sind, für eine nachhaltige Zustellung auch mehr zu bezahlen. Gleichzeitig sind aber auch gerade die jüngeren Konsumenten die Gruppe mit den häufigsten Retouren. Heißt, sie schicken online bestellte Waren am öftesten auch wieder zurück. Auch weil gerade die großen Online-Händler kostenlose Retouren anbieten. Frederik würde sich wünschen, dass Retouren etwas kosten, der Umwelt zuliebe, aber auch ganz eigennützig.
Ich bin selber Postbote und da merke ich halt schon, dass viele Leute einfach die Sachen, die sie an einem Tag bestellen, Riesenpakete am nächsten Tag wieder zurückschicken. Und das ist halt schon, denke ich, oft unnötig, vor allem bei Klamotten und sowas. Und da kann es schon ein bisschen was kosten, finde ich. Das würde schon viele Leute abschrecken.
Viele haben diese Erfahrung selber schon gemacht. Sie haben etwas bestellt und es dann wieder zurückgeschickt.
Ja, ich spiele Gitarre und besorge mir ab und zu mal ein paar Effektpedale für die Gitarre. Und wenn ich dann so gemerkt habe, okay, das Pedal, eigentlich kann ich damit nicht wirklich was anfangen, ich wollte es nur mal ausprobieren, dann bringt es mir auch nichts mehr, wenn ich es habe. Es sind unnötige Kosten angefallen und auch der ganze Verpackungsmüll und so. Es war schon unnötig einfach sozusagen. Ja.
Ich habe Bücher bestellt und das waren dann die falschen Auflagen. Ich habe mir teilweise selbst falsche Sachen bestellt, nicht mit Absicht natürlich, und habe sie dann zurückgeschickt.
Björn Astecker ist an der Uni Bamberg in der Forschungsgruppe Retourenmanagement und hat gerade eine Studie zu Retouren im Onlinehandel veröffentlicht. 3,5 Milliarden Pakete werden jährlich in Deutschland verschickt. Rund die Hälfte davon, also 1,8 Milliarden, werden zwischen Händlern, in der Regel Online-Händlern und Privatkunden hin und her geschickt. Und viele dieser 1,8 Milliarden Paketsendungen sind Retouren, also Rücksendungen, weil beispielsweise die bestellten Schuhe doch nicht passen, sagt Björn Astecker.
In diesen 1,8 Milliarden Paketen, die vom Bundesverband der Express- und Kurierdienstleister veröffentlicht wurden, sind die Retouren schon enthalten. Das heißt, es gehen etwa 1,5 Milliarden Pakete raus und etwa 280-300 Millionen Pakete gehen zurück. Und das ist die Größenordnung, über die wir hier sprechen. Und wenn man diese 300 Millionen Pakete dann ins Verhältnis zu den 1,5 Milliarden Paketen setzt, dann wird jedes sechste versendete Paket retourniert. Also nach unseren Schätzungen 280 Millionen Retourenpakete, und in diesen Paketen sind geschätzte 490 Millionen retournierte Artikel.
Woran liegt es, dass die Leute sich, ich sag mal, so leicht tun, die Sachen zu bestellen und dann doch wieder zurückzuschicken?
Ja, also es hat auf alle Fälle was damit zu tun, dass die Rücksendung kostenlos ist. Also vermeintlich kostenlos, weil sie ja nicht wirklich kostenlos ist. Die Händler kalkulieren das ja bereits im Preis mit ein. Also bezahlt jeder von uns für die Rücksendung der jeweils anderen mit. Und diese, man kann schon fast sagen, Retourenökonomie wird unter anderem dadurch befeuert, dass es gerade bei den großen Händlern so ist, dass diese kostenlose Rücksendemöglichkeit strategisch eingesetzt wird. Also man erarbeitet sich damit Wettbewerbsvorteile und gewisserweise auch Markteintrittsbarrieren. Der deutsche Markt gilt als sehr, sehr hart, wie auch beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel. Es gibt jetzt nicht viele erfolgreiche ausländische Firmen, Händler, die hier Fuß gefasst haben und nachhaltiges Geschäftsergebnis erzielen.
Björn Astecker von der Uni Bamberg sagt, die Möglichkeit, bestellte Waren kostenlos zurückzuschicken, verleite viele dazu, das dann auch tatsächlich auszunutzen. Jedes sechste bestellte Paket geht wieder zurück. Schätzungen zufolge ist das bei Kleidern und Schuhen besonders ausgeprägt. Rund die Hälfte soll hier wieder zurückgehen. Falsche Farben, zu groß, zu klein oder schlicht, weil der Pulli kratzt und das Muster auf dem Rock doch nicht so schön ist. Viele Kunden bestellen Online-Kleidung, obwohl sie wissen, dass genau das schwierig ist.
Klamotten kaufe ich eigentlich generell nicht im Internet, weil ich finde, das sieht man nicht. Oder auch Schuhe, da sieht man nicht, was man dann wirklich bekommt. Für den Abiball habe ich mal tatsächlich ein Kleid bestellt. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich Klamotten und dann mich da reingezwängt habe und total deprimiert war. Das war vielleicht das Einzige, wo ich... Weil die Größe absolut nicht gepasst hat, die Proportionen überhaupt nicht zu mir gepasst haben und im Internet mich das total überzeugt hat, aber eben dann in der Realität war es ganz anders.
Ich bestelle gar nichts, was mir nicht passen könnte, also Klamotten oder Schuhe überhaupt nicht im Internet.
Das ist eigentlich meistens bei so Kleidung oder so, wenn es dann einfach nicht passt. Aber ich versuche das mittlerweile sehr zu reduzieren.
Björn Astecker ist an der Uni Bamberg in der Forschungsgruppe Retourenmanagement und hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie sich Retouren vermeiden lassen oder wie sie wenigstens reduziert werden können.
Also wir haben in unserer Studie erhoben, welche Maßnahmen die Händler mit einem besonders großen Potenzial zukünftig sehen, um genau diese Rücksendezahlen weiter zu reduzieren. Und die Maßnahme mit dem größten Potenzial wäre der Einsatz neuer Technologien, die die Online-Größenberatung verbessern. Also größenbedingte Retoure ist ein Riesenthema. Wir kennen das alle. Wir wollen Kleidungsstück haben. In der Regel der Fälle haben wir ein M, aber wir wissen nicht, wie das Teil ausfällt. Also bestellen wir das S und das L noch mit dazu. Diese größenbedingten Retouren, glaube ich, werden in der Zukunft durch bessere Technologien, künstliche Intelligenz tatsächlich einzudämmen sein. Wir schätzen dieses Potenzial auf etwa 20%, was man da in der Zukunft eben einsparen kann. Zweites Thema, was man auch noch anführen muss, was von den Händlern ebenfalls genannt wird, ist das Thema Normierung, Standardisierung von Kleidungsgrößen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt so, dass diese Kleidungsgrößen wie so eine Art ungeschützte Berufsbezeichnung willkürlich verwendet werden kann. Jeder Hersteller macht das sein eigenes Ding. Und wir alle sehen uns vielleicht auch selber dahingehend als Sünder, weil wir irgendwie uns besser fühlen, wenn wir Kleidung kleine Kleidungsgrößen tragen. Und ja, das führt dann eben dazu, dass die Produzenten wiederum einen Anreiz haben, diese Größen zu verändern. Und in der Konsequenz führt es dann aber in vielen Fällen zu Retouren und Rücksendungen. Auch das wäre ein Ansatzpunkt, wo die Händler und auch wir ein großes Potenzial sehen. Und vielleicht ist da eine Möglichkeit in der Zukunft gegeben, dass man diese Größenthematik, Größenproblematik in die Vergabe von Nachhaltigkeitssiegeln mit integriert. Wir hatten ja diesen grünen Knopf in der jüngeren Vergangenheit gesehen. Da werden die Produktionsbedingungen genauer angeguckt. Vielleicht lohnt es sich aber auch, den Blick in Bezug auf diese Wertschöpfungskette zu weiten und auch dieses Rücksendeverhalten dahingehend positiv zu beeinflussen, dass man eben Händler, die dieses Siegel bekommen und tragen, dazu verpflichtet, eine gewisse Normgröße bei der Vergabe ihrer Größenangaben zu verwenden. Und die dritte Komponente wäre dann halt die Rücksendegebühr.
Das haben Sie ja auch mal durchgespielt mit 2,95 Euro, also knapp 3 Euro für so eine zurückgesendete Ware oder für ein Paket, das man zurückschickt. Was würde das denn aus Ihrer Sicht bewirken?
Aus Sicht der Händler, die wir befragt haben, könnte man mit einer Rücksendegebühr von 2,95 Euro die Anzahl der Rücksendungen um etwas mehr als 16% reduzieren. Und das entspräche bei den 490 Millionen retournierten Artikeln etwa 80 Millionen weniger retournierte Artikel, was nicht zu vernachlässigen ist.
Kann man das auch in CO2 umrechnen, weil das heißt ja am Ende immer auch, dass diese Pakete nicht nur einmal, sondern zweimal mindestens hin und her gefahren werden müssen?
Genau, auf alle Fälle. Es gibt da auch einen CO2-Effekt. Und wenn wir da die Zahlen aus dem Retourentacher zugrunde legen, wäre das Einsparpotenzial bei maximal 40.000 Tonnen CO2.
Björn Astecker von der Forschungsgruppe Retourenmanagement an der Uni Bamberg sagt, ein festgelegter Preis für Retouren könnte die Zahl der zurückgeschickten Pakete erheblich reduzieren und damit natürlich auch die Umwelt entlasten. Die Reaktionen auf einen solchen Vorschlag sind allerdings ganz unterschiedlich.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, weil dadurch entsteht Verpackungsmüll und durch die Lieferung auch Abgase, die man hätte vermeiden können. Und ich glaube, so ein bisschen was könnte es auf jeden Fall kosten.
Ich hoffe nicht, dass Gebühren für Retouren kommen, ehrlich gesagt. So viel, wie ich bestelle und so viel, wie ich von diesen Sachen dann meistens zurückschicke, weil sie entweder zu groß, zu klein, anders aussehen wie abgebildet, das Material nicht schön ist, das wäre für mich ein Untergang. Ich glaube, ich würde einfach nicht mehr bestellen, ehrlich gesagt.
Unmengen Verpackungsmüll, Millionen von zurückgeschickten Paketen gehören zu den Schattenseiten des Paketbooms der letzten Jahre. Zu den positiven Effekten gehören die vielen tausend neuen Jobs, die nach wie vor entstehen. Die Post mit ihrer Tochter DHL ist hier schon längst kein Monopolist mehr. Es gibt auch andere große Paketdienstleister. Etwas, was auch Thorsten Hoffmann täglich sieht, wenn er für die Postpakete in Gronau bei Bensheim ausliefert.
Ja, klar. Ich meine, Gronau ist jetzt nur 5 Kilometer von Bensheim entfernt. Fährt auch alles, was Rang und Namen hat. UPS, GLS, DPD, also alle Paket- und so Logistikfirmen fahren auch in Gronau rum. Ist kein Thema.
Haben Sie mit den Leuten auch mal Kontakt? Kommen Sie da auch mal ins Gespräch? Oder sagen Sie eher, das ist die Konkurrenz, mit denen habe ich nichts zu tun?
Nee, man sieht sich, man grüßt sich auch und wir haben uns auch schon gegenseitig, ich habe auch schon mal jemand geholfen, weil er nicht gewusst hat, ob derjenige da noch wohnt oder so. Man hilft sich schon ein kleines bisschen. Natürlich sieht man das Ganze auch ein bisschen als Konkurrent, aber wer was mit wem schickt, ist eigentlich jedem seine eigene Sache.
Allein bei der Post sind in den letzten 2 Jahren 10.000 Brief- und vor allem Paketzusteller eingestellt worden. In der Vorweihnachtszeit gibt es hier 10.000 zusätzliche Aushilfen. Und andere Paketdienstleister haben in den letzten Wochen vor dem Weihnachtsgeschäft keine neuen Großkunden mehr aufgenommen, weil sie die Arbeit sonst nicht mehr bewältigen können. Neue Arbeitsplätze, ja. Aber auch das hat Schattenseiten, wie jetzt Anfang Dezember quasi amtlich vom Statistischen Bundesamt festgestellt wurde. Einerseits boomt die Branche. Allein in den ersten 9 Monaten des Jahres legte der Umsatz der Post-, Kurier- und Expressdienste um 9% zu. Allerdings profitieren die Beschäftigten hier nicht entsprechend. In Vollzeit verdient ein Arbeitnehmer in dieser Branche brutto im Schnitt 2.800 Euro. Rund 1.000 Euro weniger als Vollzeitbeschäftigte im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. Und die Einkommen in der überdurchschnittlich wachsenden Paketbranche haben sich längst nicht so gut entwickelt wie in anderen Branchen. Außerdem sind bei den Zustellern überdurchschnittlich viele atypisch beschäftigt, heißt befristet, in Teilzeit
oder in Zeitarbeit. Und 2/3 von ihnen müssen auch am Wochenende oder an Feiertagen arbeiten. Dass Paketboten gerade in den Wochen vor Weihnachten auch abends nach 9 noch klingeln, gehört da schon fast zum Alltag. Nach wie vor lassen vor allem Paketdienstleister wie Hermes, DPD oder Amazon ihre Pakete von Dienstleistern, also von anderen Unternehmen oder eben Subunternehmen ausliefern. Teilweise zu 90, 95 oder gar 100%. Ivan Ivanov arbeitet für die Faire Mobilität, eine Einrichtung unter anderem des DGB. Der gebürtige Bulgare berät osteuropäische Paketzusteller, die für Subunternehmen Pakete ausliefern, zu teils extrem schlechten Bedingungen, wie er in der Beratung immer wieder feststellt.
Wir haben in der Paketzustellung auch ähnliche Probleme wie in der Baubranche. Zum einen haben wir häufig das Konstrukt, dass viele große Paketzustellungsfirmen Tätigkeiten auslagern. Also wir haben Subunternehmer. Und die Beschäftigten, die zu uns kommen, sind häufig bei diesen Subunternehmern beschäftigt. Und die beklagen sich häufig über längere Arbeitszeiten, Nichtbezahlung der Überstunden.
Was heißt das konkret? Längere Arbeitszeiten, sind das mal 8,5 Stunden oder sind das regelmäßig 10, 12, vielleicht sogar 14 oder 15 Stunden?
Also unsere Erfahrung zeigt, dass wir von Arbeitszeiten von 10 bis 15 Stunden am Tag sprechen. Häufig ist es so, dass die Beschäftigten einfach mal das Auto mit Paketen voll bekommen und von Arbeitgeber auch gesagt bekommen, alle Pakete müssen weg. Und dann erst hast du Feierabend. Und arbeitsvertraglich mag es sein, dass 8 Stunden geregelt sind, aber häufig sind das Arbeitszeiten von 10 bis 15 Stunden am Tag.
8 Stunden geregelt, das heißt, es werden auch nur 8 Stunden bezahlt oder werden nicht mal diese 8 Stunden bezahlt?
Genau, das ist ja auch das häufigste Problem hier bei uns in der Beratung. Die Arbeitgeber sind gewillt, nur die 8 Stunden zu bezahlen, obwohl sie eigentlich gemäß Gesetz die komplette Arbeitsleistung bezahlen müssen. Und wenn die Menschen hier zu uns in die Beratung kommen, dann geht es wirklich darum, dass wir diese Überstunden geltend machen.
Es gibt ja einen Mindestlohn eigentlich jetzt unabhängig von der Branche, 9,19 Euro. Wird der wenigstens bezahlt oder wird selbst dieser Mindestlohn noch unterschritten?
Also nicht immer. Also wir haben gerade in der Paketzustellung, haben wir viele Beschäftigte, die eigentlich nur Mindestlohn bekommen. Und wenn man bedenkt, dass viele Überstunden nicht bezahlt werden, dann fällt der Stundensatz ja unter dem Mindestlohn.
Teilweise werden ja auch keine oder zu wenig Sozialversicherungsabgaben abgeführt. Sind die Leute denn trotzdem krankenversichert oder wird das schon auch ein Problem, wenn jemand mal krank wird? Gerade im Winter passiert das ja auch relativ schnell.
Wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordnungsgemäß angemeldet hat, dann sind die Menschen auch krankenversichert. Also wir haben auch viele Fälle, wo die Menschen auch nicht bei der Sozialversicherung angemeldet sind. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich krank werde, wie werde ich sozial abgesichert? Wir haben auch hin und wieder Fälle, bei denen Beschäftigten gar nichts bekommen haben und das Beschäftigungsverhältnis gar nicht angemeldet worden ist bei der Sozialversicherung von dem Arbeitgeber.
Warum machen die Leute das? Warum nehmen die das auf sich? Weil sie nicht wissen, was sie eigentlich für Rechte haben oder weil es selbst zu diesen schlechten Bedingungen mit der teilweise schlechten Bezahlung immer noch besser ist als das, was sie vielleicht in Rumänien, in Bulgarien oder sonst wo verdienen würden?
Ich glaube, beides trifft stückweise zu. Also wenn wir die Menschen beraten, dann merken wir auch, dass denen auch viele Kenntnisse fehlen, also wie sich hier wie die rechtlichen Regelungen hier in Deutschland aussehen. Auf der anderen Seite aber ist es ja tatsächlich so, dass das Lohngefälle zwischen Bulgarien und Rumänien und Deutschland ziemlich hoch ist. Das heißt, viele Menschen sind auch bereit, Einbüsse bei ihren Ansprüchen anzunehmen, weil der Lohn immer noch höher ist als das, was sie in Bulgarien und Rumänien verdient hätten.
Wenn Sie sagen, die Leute kommen zu Ihnen in die Beratung, sind das Einzelfälle? Heute kommt mal einer, nächste Woche kommt vielleicht noch mal einer? Oder nach dem, was Sie da mitkriegen, sagen Sie, das ist ein weit verbreitetes Phänomen, das ist eher die Regel?
Ich würde jetzt diese Problemlagen nicht als Einzelfall sehen, weil wir haben viele Anfragen aus der Branche zum einen. Zum anderen ist es so, dass ein kleiner Bruchteil auch zu uns kommt. Also wir haben Kenntnis davon, das sagen uns auch die Beschäftigten, die betroffen sind, die in der Beratung kommen, auch, dass sie nicht die Einzigen sind, die davon betroffen sind. Die wenigsten haben allerdings den Mut und die Möglichkeit, auch was dagegen zu unternehmen. Aber an sich ist das, glaube ich, ein Branchenproblem und kein Einzelfall.
Das heißt, das ist Geschäftsmodell, so Kosten zu drücken.
So würde ich das sehen, ja.
Auch die Bundesregierung hat erkannt, dass es wie am Bau große Probleme bei der Paketzustellung mit osteuropäischen Beschäftigten gibt. Der Bundestag hat deshalb mittlerweile ein Gesetz zum Schutz von Paketzustellern auf den Weg gebracht. Darin wird eine Nachunternehmerhaftung festgeschrieben. Heißt, wenn ein Paketdienstleister das Ausliefern der Pakete an Subunternehmer weitergibt, ist er nicht aus der Verantwortung raus. Wenn der Subunternehmer nämlich beispielsweise keine oder zu wenig Sozialabgaben zahlt, muss der Hauptauftraggeber einspringen und die eben zahlen. Auch die Post arbeitet mit Subunternehmern zusammen. Trotzdem, Postsprecher Stefan Hess begrüßt das neue Gesetz. Er sagt, das verhindere Lohndumping und damit unfaire Wettbewerbsbedingungen.
Der Hintergrund ist eben dieses Lohngefälle, dass wir deutlich über Wettbewerb bezahlen. Und diese Differenz muss man erstmal seriös erwirtschaften. Und sie müssen über Qualität gehen und müssen gleichwohl in einem Wettbewerb bestehen, wo sie Wettbewerber haben, die zu 100% mit Subunternehmermodellen arbeiten. Und da am Ball zu bleiben, da erfolgreich zu sein, das ist keine einfache Übung, das kann ich Ihnen sagen.
Da ist ja auch immer wieder tatsächlich von Dumpinglöhnen zu hören. Es ist zu hören, dass die Zusteller teilweise extrem niedrige Stundenlöhne, umgerechnet teilweise nur 3, 4, 5 Euro bekommen. Immer wieder zu hören, dass sie am Ende oft gar nicht bezahlt werden. Vor allem Osteuropäer trifft das. So gesehen schützt diese Nachunternehmerhaftung, diese gesetzliche Regelung, Sie als Unternehmen jetzt auch vor solcher Billig- und Dumping-Konkurrenz?
Also für uns ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil wir sagen, wir gehen über den Faktor Qualität, wir gehen über den Faktor faire Entlohnung und wir können es daher nur begrüßen.
Sie als DHL arbeiten ja auch teilweise mit Subunternehmern. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Garantieren Sie, dass da die Zusteller die Mindeststandards tatsächlich bekommen?
Also wir haben 113.000 Zusteller jeden Tag draußen bei den Leuten. Wir haben auch einen geringen Anteil an Servicepartnern, die uns unterstützen, unsere Stammbelegschaften. Die Zustellung dieser Sendung liegt bei uns allerdings im niedrigen einstelligen Bereich. Das muss man sich mal reinziehen im Vergleich zum Wettbewerb. Ja. Insofern begrüßen wir das und wir garantieren auch, dass Servicepartner, die mit uns zusammenarbeiten, auch ihre Leute vernünftig entlohnen, wenngleich wir in deren Entlohnungsregularien natürlich nicht eingreifen können. Das sind ja selbstständige Geschäftsleute. Allerdings haben wir einen Code of Conduct, also wir haben Unternehmenswerte, die wir leben und die wir auch an unsere Geschäftspartner und Dienstleister weitergeben. Also da haben wir schon ein sehr scharfes Auge drauf und wir begrüßen das ohne Wenn und Aber.
Der Zoll bzw. die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls ist für entsprechende Kontrollen zuständig. Wird Mindestlohn gezahlt, werden Sozialabgaben abgeführt. In einer Anhörung vor Bundestagsabgeordneten hat Matthias Schulz von der Generalzolldirektion festgestellt, dass die Paketbranche in diesem Punkt eine Problembranche ist. Genauso wie der Bau.
Was man festhalten muss, ist auf jeden Fall, dass Spedition, Transport, Logistik zu den besonders von Schwarzarbeit und Mindestlohnverstößen betroffenen Branchen gehört. Im Hinblick auf die Überprüfung. Wir müssen gerade im Hinblick auf den Mindestlohn, müssen wir letztlich die gesamten Arbeitszeiten haben. Für uns wäre es am hilfreichsten, wenn wir vom ersten Tag an und auch von der ersten Stunde an, sprich der Bereitstellung und dem Arbeitsbeginn bis zum Arbeitsende, die gesamten Zeiten erfasst haben könnten, damit wir entsprechend auch die Mindestlohnkontrollen durchführen könnten.
An der Arbeitszeit bzw. der korrekten Kontrolle der Arbeitszeit hängt vieles. Ob der Mindestlohn gezahlt wird, ob wirklich genug Sozialabgaben gezahlt werden. Und genau diese Kontrolle ist aber auch mit dem neuen Gesetz nicht möglich, bemängelt Ivan Ivanov von der fairen Mobilität.
Ich sehe das neue Gesetz als einen Schritt in die richtige Richtung. Dennoch, ich kenne auch sehr gut allerdings die Praxis. Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass dieses Gesetz auch mit anderen Maßnahmen einhergeht. Wir stellen immer fest, dass vor allem wenn es jetzt um Überstunden geht, dass viele Arbeitnehmer Schwierigkeiten haben, sie nachzuweisen. Einfach die Beweislast liegt bei den Beschäftigten, die ist auch ziemlich hoch. Und das neue Gesetz, auch wenn das jetzt gut gemeint ist und auch richtiger Schritt ist, sieht genau in dem Punkt leider nichts, keine Verbesserung für die Arbeitnehmer vor.
Das heißt, die Arbeitszeit müsste aus Ihrer Sicht richtig erfasst werden, und zwar von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Wäre das technisch auch machbar?
Genau, darum geht's ja. Es ist ja wichtig, dass diese Arbeitszeiterfassung richtig passiert, weil es ist ja häufig so, dass die Arbeitgeber den Mindestlohn, damit einhergehend auch die Sozialversicherungsbeiträge, die auf den Mindestlohn fallen, damit umgehen, indem sie einfach mit der Arbeitszeiterfassung tricksen. Deswegen wäre es unheimlich wichtig, dass die Arbeitszeiterfassung zeitnah und richtig erfolgt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das auch technisch möglich ist. Also wir haben jetzt zumindest bei den in der Speditionsbranche, wenn es jetzt um größere LKWs geht, haben wir den Tachograf, der sich dann auch bewährt hat. Und man könnte jetzt auch in die Richtung auch für die Paketzustellungsbranche denken.
Solange das nicht passiere, befürchtet Ivan Ivanov, wird er wohl weiter Paketzusteller aus Rumänien oder Bulgarien beraten müssen. Denn der Bedarf an Arbeitskräften in dieser Branche wird in den kommenden Jahren nicht nachlassen. Zurück nach Südhessen. Postzustellstützpunkt in Bensheim. Zusteller Stefan Gölzer hat sich mittlerweile mit seinem Lieferauto auf den Weg nach Hochstetten gemacht. Ein Ort mit knapp 800 Einwohnern. Josephine Schmid ist so etwas wie Stammkundin.
Ich kriege jeden Tag das ganze Jahr Kataloge und Prospekte. Das ist vor der Weihnachtszeit eigentlich nichts Besonderes.
Zeit für einen kurzen Plausch oder einen Tee hat Stefan Gölzer nicht. Denn ein paar Häuser weiter wartet schon Petra Paschun-Petke auf ein großes Paket.
Ich will ein bisschen schlafen.
Es geht bergauf. Den Hund kennt Stefan Gölzer. Vorsichtig ist er trotzdem.
Morgen.
Guten Morgen. Oh mein Gott, das waren Sie heute wieder fleißig. Ja.
Petra Paschun-Petke freut sich. Immerhin bringt Stefan Gölzer ihr Weihnachtsgeschenk.
Von der Familie bekomme ich leider keine Päckchen. Deswegen mache ich mir selbst ein Geschenk.
Ein Beistelltischchen im Bauhausstil musste Stefan Gölzer also hochtragen.
Er hat noch nie gejammert, wenn er mal was hochtragt oder so. Noch nie habe ich das erlebt und das bewundere ich sehr.
Im Sommer als mal Schweiß gebadet, aber...
Aber ich frage auch schon mal im Sommer.
Ja.
Möchten Sie ein Wasser?
Ja.
Und vielleicht auch im Winter mal einen Tee oder so.
Ja, heute fehlt es auch ein bisschen die Zeit, ne?
Früher ja, und die Zeit anders. Fehlt ja. Einfach, ja. Natürlich, ja. Klar, ich weiß es.
Und schon muss Stefan Gölzer weiter. Der Paketstrom reißt nicht ab. Im Gegenteil, es wird von Jahr zu Jahr mehr.
Vielleicht bis morgen, ne?
Vielleicht bis morgen. Passen Sie gut auf beim Runtergehen, das sage ich auch immer, wenn es glatt oder wenn es nass ist.
Ja.
Dann noch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.
Erst an Heiligabend um 14 Uhr gibt es für Stefan Gölzer eine Pause. Aber nach den Feiertagen geht es weiter mit den Paketen. Die Sendung HR Info Wirtschaft gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lars Hofmann.